Es gibt viele tektonische Verschiebungen, die sich da ankündigen in der Arbeitswelt. Ich sage nur AI, globale Erwärmung, Überalterung, Facharbeiterinnenmangel, Überakademisierung, Migration, Integration. Das reicht für ein Menschenleben mindestens an Herausforderungen, jedenfalls aber an Themen für diesen Podcast.
Geht so. Passt schon. Oder? Der Podcast zur Zukunft der Arbeit.
Michael, nur mal für den Moment gefragt, passt bei dir soweit alles heute?
Passt schon, alles okay.
Bei mir auch, ich sitze ja bei dir an der Wirtschaftsuniversität Wien, schönes Zimmer, Zimmer mit Aussicht, bei mir passt's auch. Bringt uns gleich hier zu Folge 1 unseres Podcasts zur Zukunft der Arbeit. Ich konfrontiere dich mal. So viel passt nicht zusammen in dieser schönen neuen Arbeitswelt. Wir brauchen mal ein Lagebild. Ich hätte von dir gern gewusst, was passt deiner Meinung nach, nach deiner Beobachtung nicht zusammen. Was wären denn die großen Bruchstellen, denen wir uns nähern oder an denen wir, Gott behüt, schon stehen?
Ich glaube, wir stehen mitten in einem Trümmer- und Bruchhaufen. Wäre einfach, eine der Disruptionen nach der anderen aufzuzählen. Ich glaube, wir sind nur schon langsam all dieser Disruptionen überdrüssig. Wenn wir nur über diese Disruptionen reden, dann führt das, das zeigen zumindest Tierexperimente, zu absoluter Impotenz und zu Regungslosigkeit. Es gibt viele tektonische Verschiebungen, die sich da ankündigen in der Arbeitswelt. Ich sage nur AI, globale Erwärmung, Überalterung, Facharbeiterinnenmangel, Überakademisierung, Migration, Integration, das reicht für ein Menschenleben mindestens an Herausforderungen, jedenfalls aber an Themen für diesen Podcast.
Puh, das war jetzt wirklich viel. Bedrohliche möglicherweise Umweltbedingungen, aber es gibt ja auch ganz gute Nachrichten. Also es gibt Unternehmen, die rufen freudig den Arbeitgebermarkt wieder aus, also dass sie wieder das Heft in der Hand hätten, nicht mehr Kandidatinnen und Kandidaten. Wird wahrscheinlich nicht so bleiben entlang der demografischen Kurve, die wir kennen, aber trotzdem, das ist doch zum Beispiel eine gute Nachricht für die Jungen, oder? Es gibt weniger von ihnen.
Ja, genau. Bin schon gespannt, was unsere Gäste künftig dazu sagen werden. Aber auch wenn die Alterspyramide generell den jüngeren Kohorten in die Hände spielt, nicht alle von ihnen wird ein Christ sein. Ich habe jüngst einen Artikel im Atlantic Magazine gelesen. Da gibt es schon so Branchen wie zum Beispiel das ambulante Food-Business, also Essensausgabe und Zustellung, Massagetätigkeiten jeder Art oder Dienstleistungen an Haustieren, und dabei denkt man nicht an Tierärztinnen, sondern an Pudelfriseusinnen, dann sind das Märkte, die wachsen, und die werden auch nicht durch die AI bedroht werden. Möglicherweise gilt das auch für das traditionelle Handwerk. Viele der Jobs, aber die heute hochausgebildete Hochschulabsolvierende anstreben und die sie bekommen auch noch, die wird es künftig möglicherweise gar nicht mehr geben, weil das die künstliche Intelligenz besser kann. Also es ist kein Grund zum übertriebenen Optimismus.
Naja, da könnte man jetzt zwei Dinge drauf sagen. Einerseits, okay, wir sehen das schon an den Einstiegsjobs, die langsam schwinden oder teilweise ruckartig schwinden, in der Beratungsbranche zum Beispiel. Andererseits, du, Telefonistinnen und Lokheizer gibt es auch nicht mehr.
Genau, also es wird Brüche geben, und ich glaube auch nicht, dass sich diese Bruchstellen im Vergleich zu dem, was schon alles passiert ist, so ganz dramatisch unterscheiden werden. Wir werden noch darüber diskutieren. Grundsätzlich ist ja die Zukunft ganz einfach schwierig vorherzusagen. The future is hard to predict, sagt schon Meister Yoda in Star Wars. Man muss aber kein Futurologe sein, um davon auszugehen, dass auch in Zukunft die Arbeit in irgendeiner Art und Weise ungleich und ungerecht verteilt sein wird. Wie sich diese Ungleichheiten und diese Ungerechtigkeiten aber entwickeln, das bleibt abzuwarten. Unsicher bin ich mir zum Beispiel, welchen Stellenwert welche Art von Bildung haben wird. Im Moment schaut es noch immer so aus, als ob Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen besser am Arbeitsmarkt aufgestellt sind. Bin mir nicht ganz sicher, ob das die nächsten Dekaden so bleiben wird.
Das heißt, es könnte wirklich so sein, ich muss nichts mehr wissen, ich frage die KI?
Das glaube ich so nicht ganz, weil ich die KI nur fragen kann, wenn ich selber auch irgendetwas weiß und weil ich wohl etwas wissen muss, um die Ergebnisse der KI beurteilen zu können. aber es wird sich dennoch verschieben. Bestimmte repetitive, durchaus auch fade, anstrengende, mühsame Tätigkeiten, die auch hochqualifizierte Menschen gemacht haben, im analytischen Bereich werden zunehmend von der KI erledigt werden. Nichtsdestotrotz wird es Menschen brauchen, die deren Ergebnisse beurteilen können.
Mhm. Wir sind schon bei den Future Skills. Ist es also jetzt wirklich so das Zeitalter der Persönlichkeit?
Das ist eine sehr gute Frage, weil die Persönlichkeit ja auch einen Platz braucht, um
sich zu entfalten, oder?
Sich zu entfalten und eine Bühne, auf der sie sich darstellen kann. Und im Moment beobachte ich noch eher, aber das sind nur so Beobachtungen in kleineren Stichproben, dass wir diese Freiräume eher nicht mehr haben und dass diese Freiräume zugespielt werden von dem, was uns die KI alles an tollen, blinkenden und glitzernden Ergebnissen präsentiert. Das wird uns bald fad werden. Und dann wird es wieder Persönlichkeiten brauchen und interpersonale Kommunikationskompetenz und Ähnliches.
Good News. Mittelfristig. Du hast von dir gewiesen, ein Futurologe zu sein. Okay, aber die Diskussion währt schon sehr lange. Die Zukunft der Arbeit, arbeiten wir kürzer oder länger? Ich finde, wir haben ja, Verzeihung, ich muss einen Satz nachschieben, wir haben ja de facto eine Arbeitszeitverkürzung, wenn wir uns anschauen, den Anstieg der Beschäftigung und gleichzeitig den minimalen Anstieg der geleisteten Arbeitsstunden. Weiß nicht, was sind das, 1,9 Milliarden? Ist ja eigentlich eine Arbeitszeitverkürzung, oder?
In einer bestimmten Art und Weise haben wir das, weil wir auch noch nie so viele Menschen im Arbeitsprozess hatten, wie wir das jetzt haben. Das heißt, es gibt schon so etwas wie Arbeitszeitverkürzung. Wenn ich den Statistiken vertraue, dann ist es heute so, dass Männer durchschnittlich 40 Stunden in der Woche arbeiten, Frauen durchschnittlich 32 Stunden, so in etwa. Teilzeitanteil ist bei Frauen dramatisch hoch, das ist ganz klar. Andererseits waren noch nie so viele Frauen im Erwerbsprozess wie jetzt. Ich glaube, dass sich die Arbeitszeit künftig nicht in Summe, nämlich aggregiert, nicht verlängern wird. Aber da werden wir auch mit vielen berufeneren Experten und Expertinnen reden in diesem Podcast. Aber es wird trotz allem nach wie vor ungerechte Verteilungen geben. Ja. Also üblicherweise in Organisationen kulminiert die Arbeit an der Spitze. Wer hierarchisch aufsteigt, wird mehr arbeiten müssen, mehr Stunden investieren müssen. Ich glaube nicht, dass sich solche Megatrends oder grundsätzliche Strukturmerkmale von Arbeit verändern werden.
Okay, Teilzeit war ein sehr gutes Stichwort. Und die Frauen, die unfreiwillige, die freiwillige Teilzeit. Es gibt ja auch das Framing mancher politischen Vertreterinnen der bösen Teilzeitler. Das sind die, die freiwilliger nicht Vollzeit arbeiten, die keine Kinder zu betreuen haben, mutmaßlich keine Care-Arbeit leisten, keine unbezahlte Arbeit leisten in ihrer sogenannten Freizeit von der Erwerbsarbeit. Jetzt müssen sie ein bisschen mehr Abgaben dann bald mal zahlen. Was sagst du denn zur Teilzeit? Ist Vollzeit Bürgerinnenpflicht?
Nein, das sehe ich nicht so. Das wäre ganz einfach auch eine Verlustigkeit sozialer Errungenschaften, gesellschaftlicher Errungenschaften, die wir in den letzten Jahrzehnten erreicht haben. Man muss sich das ganz einfach einmal genauer anschauen, mit dem, ist das noch leistbar oder ist das nicht leistbar. Vor 50 Jahren war die Erwerbsquote der Frauen im Besonderen sehr, sehr gering. Mhm. Und 40% der Frauen kamen überhaupt nur irgendeiner Erwerbsarbeit nach. Das heißt, 60% der grundsätzlich erwerbsfähigen Frauen sind im Haushalt geblieben, haben dort unbezahlt gearbeitet und mussten vom Sozialsystem trotz allem mitgenommen werden. Das heißt, die arbeitenden Männer haben ganz einfach die Beiträge für ihre Frauen bezahlt. Jetzt dreht sich das um. Wir haben eine Erwerbsquote bei Frauen von 70% mit einer höheren Teilzeitquote, das ist auch klar. Und die Teilzeitquote erhöht sich auch bei den Männern. In Summe allerdings sehe ich nicht, warum sich das heute so nicht ausgehen sollte und warum die geringeren Beiträge, die natürlich mit einem geringeren Erwerbseinkommen verbunden sind, die durch Teilzeitarbeit bedingt sind, nicht groß, also über die Gesamtpopulation nicht zu ausreichenden Einkünften zur Aufrechterhaltung unseres Sozial- und Gesundheitssystems führen sollten. Also das hat sich ganz einfach verschoben. Das sind Freiheitsgrade, die wir in unseren modernen Gesellschaften oder postmodernen Gesellschaften erreicht haben, auf die wir nicht verzichten sollten.
Sagst du mir gerade im Metatext, da ist ein bisschen eine Prise ideologisches Futter drin in der Diskussion, oder?
Ja, natürlich, weil da schon unterstellt wird, dass man ordentlich arbeiten soll und dass man schwitzen muss und also das möglichst 40 Stunden in der Woche und dann die entsprechenden Beiträge zahlt. Und die Frage von Patchwork-Konstellationen, die ja selten so sind, da werden ja auch irgendwelche Pappkameraden aufgebaut, die nur den halben Tag arbeiten und den anderen halben Tag ihre Zehen ins lauwarme Wasser halten oder irgendwo sich anderen hedonistischen Beschäftigungen hingeben. Das ist ja so nicht der Fall. Wir haben ganz einfach unglaublich viele Patchwork-Konstellationen mit unbezahlter privater Arbeit im freiwilligen Bereich, im Zuhause, aber auch so etwas wie sinnvolle Weiterbildungstätigkeiten und selbstständige Tätigkeiten, die halt oftmals unter der Geringfügigkeitsgrenze stattfinden, weil sie auch die Basis für eine neue Karriere darstellen können.
Bist du glücklich auch ohne Arbeit?
Das ist eine gute Frage. Ich stelle mir diese Frage natürlich immer öfters, da das Ende meiner Arbeit näher rückt. Der erzwungene Ruhestand mit dem Alter von 65 ist in Sicht. Das ist nicht zwingend das Licht am Ende des Tunnels. Ich merke schon, dass ich schon Zeit lang schon ganz gut ohne Arbeit aushalte. Aber nicht ganz ohne Arbeit. Also das, was als Vergnügen zählt und was als Arbeit zählt, ist bei mir zumindest verschwimmend. Wie ist das bei dir?
Ja, Work-Life-Blending, absolut. Also das eine leid, das andere freut. Dann würde ich es nicht machen. Du, bleiben wir doch bei einem etwas ideologisch auch angereicherten Thema. Reden wir ein bisschen über Working Poor. Es sind die neuesten Zahlen da. 361.000 Menschen in Österreich können von ihrer Erwerbsarbeit nicht leben, sind die jüngsten Zahlen. 200.000 davon arbeiten in Vollzeit. Ich gebe dir ein Zitat. Es ist die Grafikerin, es ist der Zeitungsverkäufer, der Paketzusteller, der Essenslieferant, die Therapeutin. Es sind unsichere Jobs, prekäre Jobs, die oft nicht richtig versichert sind oder auf Honorarnoten basieren. Das sagt Martin Schenk, Sozialpolitik-Experte der Diakonie. Laut Gewerkschaftsbund ÖGB nehmen atypische, diese prekären Arbeitsverhältnisse zu. Da scheint ja was nicht zu stimmen. Also vor allem, wenn ich dir dazu sage, Österreich, oder dich erinnere, Österreich war quasi Inflationseuropameister, auch wegen der nach der Benja-Formel. Wir sind einer von zwei in Europa, die das noch so berechnen, nach der Benja-Formel berechneten Lohnforderungen. Irgendwie passt es da nicht, ne?
Ja, ich glaube, dass da immer neue Formen von Armut auftauchen. Wir werden auch diese Entwicklungen mit unseren Gästen diskutieren. Ich bin aber ein bisschen skeptisch, was jetzt eine Überinterpretation und eine Dramatisierung von Armutsstatistik betrifft. Ich bin ein grundsätzlicher Skeptiker des Armutsbegriffs, der ja quasi am Durchschnitts- oder am Medianeinkommen sich orientiert. 60% des Medianeinkommens, wenn man darunter ist, dann ist man zumindest einmal armutsgefährdet. Und die Frage ist natürlich, wie sieht das aus, wenn sich das Medianeinkommen eben stetig entwickelt, dann schiebt sich auch die Armutsgrenze nach Klar. oben. Wenn wir von dieser Grenze, also dieser 60% Medianeinkommen ausgehen, dann ist aktuell ein Ein-Personen-Haushalt mit weniger als 1.800 Euro netto im Monat armutsbetroffen. Bei zwei Erwachsenen mit zwei Kindern sind das 3.800 Euro netto. Wer da weniger hat, ist arm. Das sind jetzt einmal nicht unbedingt die Beträge, wo man sofort die Charles Dickens Armutsfantasien vor sich hat, sondern man denkt sich, naja, das ist nicht wahnsinnig viel Geld, aber jetzt auch noch nicht die schreiende Armut. Wenn man sich anschaut, wie hoch der Anteil der Menschen in Österreich ist, die tatsächlich materiell als depriviert gelten, die sich also grundlegende Bedürfnisse wie Heizen, wie elektrischen Strom, wie irgendwann Mobilität, mal auch Essen gehen, Mobilität nicht leisten können oder dort zumindest Einschränkungen machen können, dann reduziert sich das auf 3% der Bevölkerung. Also das heißt, 18% der Bevölkerung nach der Definition 60% Medianeinkommen, es sind nur mehr 3%, wenn es tatsächlich um diese materielle Deprivation geht. Ich würde es jetzt nicht kleinreden. Und was besonders dramatisch ist, ist, dass natürlich immer neue Formen vom Working Poor auftauchen. Dort, wo die Arbeitsmärkte flexibler sind, wo gesetzliche Regelungen nicht greifen. Die Essenszusteller sind so ein Beispiel, wo jetzt gerade in einem Bericht der Zeit in Deutschland also wirkliche Missstände aufgedeckt hat. Das ist moderne Sklaverei und dagegen muss man was machen. Ja. Aber das eine ist es, sich diese Felder anzuschauen, wo tatsächlich Ausbeutung im krassesten Sinn passiert, wo wir natürlich auch als Konsumenten und Konsumentinnen ganz unschuldig sind, wenn wir uns die Pizza bringen lassen vom Pizzarestaurant, das 3 Blöcke weiter entfernt ist und das in 10 Minuten auch zu erreichen wäre. Also das ist das eine. Das andere sind tatsächlich die großen statistischen Zahlen und ich würde mal Armut in Österreich noch immer nicht als ein Massenphänomen bezeichnen.
Mhm. Ermöglichung von Arbeit und Leistung für alle. Diversity, Equality, Inclusion. Was beobachtest du, nämlich jetzt in den vergangenen Monaten ausgehend von den Verordnungen des US-Präsidenten von Donald Trump, wie wirkt das auf die Rollenbilder, auf die Stereotype, abgesehen davon, dass Konzerne, die Geschäfte machen wollen, da zurückgerudert sind relativ schnell? Merkst du schon Auswirkungen auf Rollenbilder, auf Stereotype?
Also ich merke noch nichts. Ich glaube, dass was wir da auch an Fortschritten eingefahren haben in den letzten Jahren, dass hat sich auch in weiten Bereichen manifestiert und diese Vorurteile und Stereotype, glaube ich, sind tatsächlich in meiner Wahrnehmung, das ist jetzt kein wissenschaftliches Statement, zurückgegangen. Wenn man zu diesem Thema als alter, weißer, europäischer Professor überhaupt etwas sagt, setzt man sich mit seinem nackten Hintern in ein Wespennest und bin also sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube nur schon, dass also in bestimmten Bereichen die AI-Anstrengungen auch, ich sage mal, vorsichtig übertrieben wurden. Ich denke im Besonderen an Universitäten, an den Kunst- und Kulturbereich. Und interessanterweise sind das Bereiche, die vermutlich einmal gesellschaftlich von geringerer Relevanz sind. Und dort wurde manchmal übersteuert. Wenn in Universitäten Exzellenz kein Thema mehr ist und Laufbahnen nicht mehr aufgrund von Leistungen, Leistungsbereitschaften und Exzellenz entschieden werden, sondern aufgrund von Quoten und anderen soziodemografischen Variablen, dann läuft irgendwas schief. In manchen Bereichen, gerade in den USA, weniger in Europa, wurde das tatsächlich ein klein wenig übersteuert. Der Backlash ist dramatisch im Moment. Ich glaube nur, dass es mit den Stereotypen und mit den Rollenverständnissen, da bin ich optimistisch, so viel nicht machen wird. Wir haben durchaus so etwas wie ein Empfinden für Gerechtigkeit und für Unterschiede in den letzten 20 Jahren sehr, sehr gut gelernt in weiten Bereichen der Arbeitswelt. Und ich wäre da optimistisch, dass das auch ein paar Jahre Trump aushält.
Mhm. Wespennest, okay, ja, das scheint wirklich zu stimmen. Du sitzt da drinnen. Kurze Nachfrage, Quote für Frauen in operativen Führungspositionen, ja, nein?
Nein.
Warum?
Ich glaube, es wird von sich aus kommen. Ich halte sie in Aufsichtsräten für wichtig. Ich würde sie in operativen Führungspositionen, ich würde darauf hoffen, dass Frauen nicht nur wie in letzter Zeit üblich als Trümmerfrauen geholt werden und dann aufräumen, was Männer in Führungspositionen verbockt haben, sondern dass diese Beispiele Schule machen werden. Und wir beobachten es ja in unterschiedlichen Bereichen, auch in Spitzenpositionen der österreichischen Wirtschaft, was sich da jetzt tut. Ich bringe nur das Beispiel OMV. Da gibt's
es ist unsere einzige Vorstandsvorsitzende in ATX.
Ja, das stimmt. Aber das wird, ich glaube, dass das kommen wird. Also ich glaube, dass die Zukunft in Führungspositionen in der Wirtschaft weiblich sein wird.
Du appellierst an meine Geduld. Werde ich es noch erleben?
Das kommt auf deinen Lebenswandel an, liebe Karin.
Gesund, gesund, gesund. Frage an den Karrierenforscher Michael. Wie sehen denn die Karrieren der Zukunft aus? Du kannst dich erinnern, wir haben oft miteinander gearbeitet und ich habe dann immer illustriert oder sehr oft illustriert unsere Gespräche mit dieser Karrierenleiter, die mehr oder minder steil aufgestellt war, mit lauter Sprossen, wo man sich unter größter Anstrengung nach oben arbeitet. Gibt es sowas noch?
In bestimmten Bereichen gibt es die schon noch. In Also es gibt halt ganz einfach nur immer, ein Großteil der Menschen arbeitet in diesen Bereichen, hierarchisch aufgestellte Organisationen, wo Karrieren teilweise nach oben verlaufen, wo freilich allerdings auch alles Mögliche an Seitwärtsbewegungen da ist. Man kann sich irgendein Seil, das herumhängt, krallen und dann zum anderen Ast hinüberschwingen und versuchen, dort auf einer Strickleiter einen anderen Weg nach oben zu nehmen oder es sich auch auf dem Ast gemütlich machen. Ich glaube, dass die Karriereleiter als Metapher nur mehr für einen geringen Anteil der Karriereakteure wirklich die zutreffende Metapher ist, weil es Seitwärtsbewegungen gibt, weil es Pausen gibt, weil es Auszeiten gibt und weil es Patchwork-Konstellationen gibt, wo man dann irgendwann einmal eine Zeit lang andere Sachen macht. Ich bin gespannt, es gab früher mal diese eherne Regel, dass in unsicheren Zeiten die Menschen sich wieder an die großen Organisationen schmiegen, an große öffentliche oder große private Unternehmen, die ihnen Sicherheit versprechen. Je unsicherer die Zeiten werden, desto geringer ist unser Mut, uns selbstständig zu machen. Bin mir nicht sicher, ob das noch gilt, weil viel unsicherer ist jetzt, kann man sich die Zeiten ja nicht wirklich vorstellen. Und es gibt trotzdem, glaube ich, diesen Zug in den sicheren Hafen. Vielleicht gibt es den sicheren Hafen auch nicht mehr. Und die großen Tanker sind mittlerweile auch seuchengefährdet. Also das kann schon alles sein.
Ich hätte eigentlich erwartet, dass du einer bist, der sagt, Sicherheit ist immer eine Illusion.
Ja, aber diese Illusion ist mal glaubwürdiger und mal attraktiver und mal weniger attraktiv. Also natürlich ist es immer die absolute Sicherheit, gibt es nicht einmal im öffentlichen Dienst mehr. Ja.
Kurze Frage, oder die Frage ist kurz, die Antwort wird vielleicht länger sein. Was erzeugt bei dir denn die größten Bedenken? Darf ich Sorgen sagen? Ja, darf ich sagen. Ich frage dich auch als Vater zweier erwachsener oder ziemlich erwachsener Töchter.
Ja, also man kann sich derzeit gar nicht genug fürchten. Also das heißt, der Stoff für galoppierende Panik geht einem nicht aus. Man könnte es jeden Tag einer anderen Panik widmen. Am Montag Klimakatastrophen, am Dienstag die AI und wie sie uns unterjochen wird. Am Mittwoch das Ende der Demokratie, am Donnerstag die Machtübernahme Putins und seiner Vasallen von der FPÖ. Am Freitag noch mehr Krieg in Europa, am Samstag der Zusammenbruch der Weltwirtschaft. Und am Sonntag dann die finale Apokalypse mit den Reitern, die uns heimholen. Das bringt nicht wahnsinnig viel, wenn man das tut. In einem meiner Lieblingspodcasts, Der Rest ist History, ging es gerade in 4 Folgen um das Vereinigte Königreich in den 1970er Jahren mit 30% Arbeitslosigkeit, mit 12-15% Inflation, mit jede Woche ein Bombenattentat der IAA, mit einem Bürgerkrieg in Nordirland, der nicht unter Kontrolle zu bringen war. Und wenn man sich das anschaut aus heutiger Perspektive, dann leben wir in einer ruhigen Zeit. Und ich glaube, wir sollten es mit einer größeren historischen Brille auch immer ein Stück weit zurechtrücken und wir sollten die Angst nicht überhand nehmen lassen.
Aber es ist doch so, dass Menschen in unserem Alter oder viele Menschen, mit denen ich spreche, so 55 plus, sagen wir es mal so milde, wirklich das Gefühl haben, es ist quasi alles vorbei. Wir sind die Letzten, wo es noch gut war, die Jungen sowieso zu spät zur Party. Wo kommt denn das her?
Naja, ich glaube, das hat schon seine Berechtigung, weil wir natürlich wirklich eine Generation sind und waren, die ein Window of Opportunity, ein historisches erwischt hat. Wir haben den Zweiten Weltkrieg nicht mehr miterlebt, beim Wiederaufbau waren wir auch nicht dabei. Wie wir geboren wurden, ging schon alles ordentlich aufwärts. Wir haben die Kreisky-Jahre in den 70er Jahren erlebt, wo der Sozialstaat etabliert wurde und wo Gleichberechtigung kam und. Es wurde immer alles besser. Dann fiel auch noch der eiserne Vorhang und die Bedrohung des Kalten Krieges war vorbei und dann war überhaupt 90er Jahre Party. Und in den 2000ern begannen halt dann die eine Krise nach der anderen. Ja, man kann es so sehen. Man kann es aber auch so sehen, dass sich die Freiheitsgrade für die künftigen Generationen noch einmal dramatisch erhöhen werden. Wenn ich an meine Töchter denke, die sind beide irgendwie ausgeflogen und in den USA, in Deutschland, dann in England, das gab es zu unserer Zeit so nicht. Also das heißt, meine Mobilität beschränkte sich auf Wien. Ich wurde halt gerade, ich ging von Niederösterreich nach Wien. Die vorher angesprochene Möglichkeit, sich auch ein Stück weit unterschiedliche Aspekte des Arbeitslebens in ein Patchwork zu gießen, auch das gab's früher vor 20, 30, 40 Jahren in dieser Art und Weise nicht. Also ich glaube, es wird nicht alles schlechter, es wird auch einiges besser, Freiheitsgrade erhöhen sich. Und die von dir angesprochenen Stereotypen und Vorurteile, die waren in den 70er und 80er Jahren auch noch dramatisch schlimmer.
Stimmt, ich muss heute meinen Mann noch nicht mehr fragen, ob ich arbeiten darf, zum Beispiel mit dir.
Zum Beispiel, genau.
Ohne Bruno Kreisky wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Uni gekommen. Also hochwahrscheinlich nicht. Aber die Versprechen, an die wir geglaubt haben, die auch zum Gutteil eingelöst wurden, die sind ein bisschen weg, ne?
Die sind ein bisschen weg, aber es könnten andere Versprechen sein. Ich glaube, wir sind im Moment ganz einfach zu wenig mutig, um diese Versprechen auszusprechen.
Michael, ganz persönlich gefragt, was waren für dich, und ich darf das ja jetzt sagen, in den vergangenen Jahrzehnten die schönsten Arbeitsmomente, wo du so richtig im Flow warst? Und was waren die scheußlichsten?
Ach, die scheußlichsten, über die will ich nicht mehr reden, die habe ich Gott sei Dank vergessen.
Das gut.
Ist ein großer Vorteil der zunehmenden Altersdemenz. Die schönsten waren immer dann, wenn es um die Zusammenarbeit in einem sehr guten Team ging, wo man mit smarten Leuten, mit sympathischen Leuten, mit sozial kompetenten Leuten zu tun hatte. Ich hatte das große Vergnügen, einmal 4 Jahre in einem Rektoratsteam zu arbeiten, wo das wunderbar gepasst hat, nicht nur in diesem Team, sondern mit vielen anderen Menschen in dieser Zeit. Ich habe immer das große Glück gehabt, in meinem Institut und Kompetenzzentrum mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich bin nach wie vor sehr gerne im Hörsaal und unterrichte gerne. Das ist mir überhaupt nicht überdrüssig geworden. Da gibt es manche magische Momente mit Studierenden. Ich lerne viel von den jungen Leuten. Ich merke, dass niemand von ihnen mehr Keith Jarrett kennt, aber dafür kenne ich überhaupt niemanden mehr, der die Musik macht, die ihnen gefällt. Also das sind tolle Momente.
Schön, ist bei mir genauso.
Wie ist also, bei dir genau?
Ja, nein, ist ja, ganz genauso. Also ganz kurz gesagt, wenn aus 1 und 1 3 wird, das klingt so trivial und komisch und paradox, aber es ist so. Und das war überwiegend eigentlich so in den vergangenen Jahrzehnten. Großes Glück. Du, nochmal zurück.
Und hast du Momente, die du als scheußlich in Erinnerung hast?
Na, auch vergessen. Also vollkommen vergessen. Oder in der Erinnerung beschönigt.
Noch besser.
Ja, gute Strategie. Du, gehst du mit mir bitte nochmal zurück zum Lagebild und zu den Szenarien und sagst du mir, robuste Zuversicht ist ja auch so eine Future Skill, die dauernd eingefordert wird. Was verschafft denn dir eine Zuversicht?
Es gibt keine Alternative dazu. Es ist ganz einfach, keine Zuversicht zu haben, wäre
blöd.
Ja, das ist der beste Weg in die Psychiatrie oder zumindest in teure Psychotherapien. Also Zuversicht ist, glaube ich, ein gutes Moment. Ich glaube auch, dass es wird alles langsam besser und es wird anders besser, als wir es glauben. Das ist mein Argument, wenn es gibt immer wieder Rückschläge. Im Moment erleben wir halt vor allem die Rückschläge. Aber in Summe hoffe ich darauf oder glaube ich daran, dass die Menschen, die guten Willens sind, überwiegen.
Das klingt fast biblisch. Aber jedenfalls, die Entwicklungen sind nie so linear, wie wir sie uns vorstellen.
Überhaupt nicht. Es gibt auch keine großen Hebel, auf die man irgendwie springen kann und die man irgendwie betätigen kann.
Weil
Gesellschaft heute zu komplex ist. Also ich zitiere ungern Fred Sinowatz, der dafür abgewählt wurde, dass er immer gesagt hat, das ist alles so kompliziert. Inhaltlich hatte er vollkommen recht. Jeder, der glaubt, es gibt irgendwo einfache Rezepte, wie man alles besser machen kann, ist intellektuell unterkomplex, würde ich einmal sagen. Es gibt viele kleine Rädchen, an denen man drehen kann, wo man ein bisschen was verändern kann. Sehr oft ist es am besten, man tut gar nichts und wartet einmal ab. Moderne Gesellschaften mit ihren Subsystemen sind, das habe ich in der Systemtheorie gelernt, ganz einfach schwer steuerbar.
Na gut, was heißt das, immer so ein bisschen wurschteln?
Das heißt immer so ein bisschen wurschteln, ja. Ja, da gab es einen muddling through, ist ein durchaus passender Entscheidungsmodus in diesen Zeiten.
Okay, und wo kriege ich meine Lucky Punches?
Manchmal passieren sie, manchmal treten Menschen auf, die dann doch mehr Charisma haben als andere, denen mehr zugehört wird, die die kleine Dinge bewegen können für eine bestimmte Zeit. Allerdings gibt es auch die Unlucky Punches, die wir im Moment halt fast mehr beobachten. Also auch Menschen, die in bestimmten Positionen einen schlechten Einfluss haben.
Mhm. Aber dort bleiben sie nicht ewig.
Dort bleiben sie nicht ewig. Das wäre meine Hoffnung. Ich habe kein hegelianisch-optimistisches Geschichtsbild. Es muss nicht immer alles besser werden. Der Untergang ist denkbar, aber es macht keinen Sinn, an den Untergang zu glauben.
Aber was trägt dich, die Menschenliebe?
Die Menschenliebe, zu der, und das, auch das ist biblisch, auch die Selbstliebe zählt.
Du bist biblisch in dieser unserer ersten Folge. Ja, danke, bitte. Michael Past. Danke dir vorerst, muss ich sagen. Das war erst das Intro, unsere erste Folge zu unserem Podcast zur Zukunft der Arbeit. Damit ist jetzt das Feld offen für unsere wunderbaren Gäste in den kommenden Episoden. Wir versammeln die Stimmen zur Zukunft der Arbeit, die Lauten, die Leisen, die Mächtigen, Betroffene, Kluge, Rebellische, aber immer Menschen mit einem Anliegen zur Zukunft der Arbeit. Das war's mit dieser Folge zur Zukunft der Arbeit. Wir freuen uns über Kommentare, Feedback, Anregungen. Schaut dafür in unsere Shownotes. Wir,
das sind Michael Mayer und Karin Bauer.
Schnittmeister, Produzent und Bildchef Bernhard Madlener. Sounddesign Michael Roselieb.